Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Hätte mir jemand vor 2 oder 3 Jahren prognostiziert, dass ich ChatGPT, Claude, Grok, welches Large Language Modell auch immer, praktisch jeden Tag, wirklich fast jeden verdammten Tag nutzen würde, dann hätte ich gefragt, warum sollte ich? Ich habe gar nicht so einen großen Faible für Spielereien. Ich habe viele Apps noch nicht mal auf meinem Smartphone. Also, wovon träumst du denn? Und die Frage wäre berechtigt gewesen, denn heute ist es so. Heute nutze ich diese Modelle regelmäßig und zwar nicht nur für meine Arbeit, sondern auch für Aufgaben aus dem Alltag. Darüber spreche ich gleich gerne noch. Was uns alle aber wirklich brennend interessiert, ist doch die Frage, wann kann ich mit diesen Modellen Dinge vorhersehen? Seien es Inflationsdaten, seien es Börsenkurse, sei es die Richtung von Indizes. Genau darüber möchte ich heute sprechen. Legen wir los! Ja, einige werden sich vielleicht noch daran erinnern. Wir sind früher mal in Stadtbüchereien gegangen. Nicht so häufig wie unsere Streberfreundinnen und Freunde, aber wir sind auch hin und wieder da gewesen. Das weiß ich ganz genau, weil man, wenn man dann die Bücher, und es gab dann zwischendurch auch CDs und Videos, nicht rechtzeitig zurückgebracht hat, dann hat das Geld gekostet. Nicht so viel wie seine Videofilme nicht rechtzeitig zurückzubringen. Und alle unter 40 werden jetzt sagen, wovon redet der Knacker da? Ja, man musste Videofilme nicht nur zurückbringen, sondern man musste sie auch noch zurückspulen. Wer seine Videokassette nicht zurückgespult hat, das kostete nochmal eine Marke extra. Wie dem auch sei, alles Vergangenheit. Dann kam irgendwann Wikipedia, dann kamen Suchmaschinen und alle haben gesagt, ist aber auch schwierig, Bücher behalten ihren Wert und ich finde, heute haben sie sogar noch mehr Wert, wenn man sie in die Hand nimmt oder auch einen schönen großen Bildband. Das wird hoffentlich so bleiben und Vinyl-Schallplatten haben ja auch ein großes Comeback. Also diese Sehnsucht, die spüre ich durchaus. Warum diese lange Einleitung? Weil ich noch vor 2 oder 3 Jahren sicher gesagt hätte, ja, meine Güte, natürlich können diese Modelle was und vielleicht kann man sie auch mal verwenden, um da einen Text einzufügen und dann so ein bisschen Korrektur zu machen oder vielleicht nochmal nach Hinweisen zu fragen, was könnte ich dazu noch sagen. Aber heute sieht die Realität anders aus. Heute nutze ich diese Modelle praktisch jeden Tag. Ich nutze sie für viele Aufgaben und es ist eine enorme Erleichterung, die hier mit sich diese Modelle für mich zumindest, für meine Arbeit, fürs Research, für Screening, also Aktien-Screening, in allen Bereichen, insbesondere auch bei der Erstellung von Content, die Vorteile sind da und ich möchte sie nicht mehr missen und ehrlicherweise, ich zahle auch für die Modelle und müsste ich mehr bezahlen, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Das ist die Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir gerade ein Auto gekauft haben und ich habe mich hinsichtlich des Modells, also der Motorisierung, von ChatGPT beraten lassen. Echt. Ich gebe es offen zu, noch schlimmer wird's beim Kauf von Golfschlägern. Wenn man ChatGPT eine wirkliche Aufgabe zuweist, dann ist das schon stark. Und wenn man sagt, du bist Profi-Fitter, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, also Fitter sind diejenigen, die dafür sorgen, dass man passend zu seinem Golfschwung den richtigen Schaft hat und. Ich will hier niemanden langweilen, aber da sind schon eine Menge Informationen drin. Und ich habe mir ein paar Schäfte gekauft, die ich hätte auch drauf verzichten können. Ich bin mir ziemlich sicher, mein Golfspiel wird nicht besser. Aber das ist halt mein bisschen Nerd-Dasein, da mit dem Material rumzuspielen. Ich möchte zu meiner Entschuldigung sagen, im Freundeskreis gibt es noch viel Schlimmere. Die haben so viele Putter, die könnten einen eigenen Pro-Shop aufmachen. So, jetzt sprechen wir aber nach dieser 3-minütigen Einleitung erstmal darüber, dass ich euch bitten möchte, jetzt, weil ihr sagt, wenn ihr sowieso richtig genervt seid, dann könnt ihr jetzt auch euren Frust ablassen, indem ihr sagt, okay, der Typ, das ist schon schwierig. Wie lange der braucht, bis er zum Thema kommt, das belohne ich jetzt mal, indem ich diesen Podcast abonniere und eine positive Bewertung abgebe. Ja, das nennt man Guerilla-Marketing. Bitte jetzt. Und dann sprechen wir darüber, dass es eine sehr interessante Studie gibt, die lautet Chat Macro, Evaluating Inflation Forecasts of Generative AI. Diesen Link dazu, lass mich mal gucken, das ist nämlich frei. Federal Reserve Bank of San Francisco, also die Researcher lasse ich erstmal weg. Ich packe euch den PDF hier rein, denn ich sehe gerade, wenn man es aufmacht, kann es sich jeder ansehen. Dort ging es darum, dass man die Vorhersagequalitäten dieser Large Language Modelle, in diesem Fall war es der ChatGPT, das damals aktuelle Modell, dass man die unter die Lupe genommen hat. Und das ist ja, was wir gerade an der Börse, ja, das wäre natürlich ein enormer Vorteil. Es wird sicherlich nicht so sein, dass die KI uns sagen kann, wo morgen Siemens Energy steht, aber selbst die grundsätzliche Richtung, selbst etwas, was uns aus dem Münzwurfbereich, also aus der Wahrscheinlichkeit herausbringt, das wäre ja alles schon ein enormer Vorteil. Und so etwas haben die unter die Lupe genommen und ich möchte die Ergebnisse gerne für euch zusammenfassen und mit euch teilen. Die Studie ist auch deshalb besonders aufschlussreich, weil sie eine Frage stellt, die sich fast niemand in dieser wachsenden KI-Begeisterung gestellt hat. Wie gut sind Large Language Modelle wirklich, wenn man sie unter echten Bedingungen testet? Also nicht mit historischen Daten, die das Modell ja schon kennt, sondern mit Fragen über die Zukunft. Und ich nehme das Fazit mal nicht vorweg, weil es dann spannender ist. Der Aufbau des Experiments. Die Forscher haben also ChatGPT 4 Turbo, das war zu dem Zeitpunkt das leistungsfähigste öffentlich verfügbare Modell von OpenAI, zwischen Mai 2024 und Juni 2025, jetzt kommt's, stündlich nach seiner Prognose für die US-Inflation befragt. Stündlich. Über mehr als ein Jahr. Und das ergibt natürlich eine außergewöhnlich dichte Datenbasis. Das Modell wurde immer im selben Format befragt. Stell dir vor, du befindest dich am heutigen Datum. Gib mir deine beste Prognose für die amerikanische Inflation, CPI, also Consumer Price Index Inflation, für den aktuellen Monat und die nächsten 12 Monate. Benutze keine Information, die nach dem heutigen Datum verfügbar wurde. Und parallel dazu haben die Forscher dieselbe Aufgabe für historische Zeiträume zurückgestellt. Also ChatGPT gebeten, Inflationsprognosen für Daten zu machen, die in der Vergangenheit lagen und deren Ergebnisse somit zum Zeitpunkt der Befragung bereits bekannt waren. Das nennt man in der Fachliteratur Pseudo-Out-of-Sample. Man tut so, als würde man in der Vergangenheit prognostizieren, obwohl man die Antwort eigentlich schon kennt oder das Modell sie kennen könnte. Und als Vergleichsmaßstab, ist ja klar, sonst kann man nicht sagen, ist das gut oder schlecht, dient das uns allen bekannte oder den meisten bekannte Inflation's Nowcast-Modell der Federal Reserve Bank of Cleveland. Das ist eines der anerkanntesten statistischen Prognosemodelle für US-Inflation. Das Ergebnis. Betrachtet man zunächst die Ergebnisse für den historischen Zeitraum, also die Periode, in der ChatGPT Dinge prognostiziert, in Anführungszeichen, die es im Grunde bereits aus seinem Training kennt, dann ist die Leistung impressive, beeindruckend. Die Inflationskurve wird in ihrer groben Form nachvollzogen. Das heißt also, die Richtungsänderungen werden sehr oft korrekt antizipiert. Die Fehlerquoten sind vorhanden, sind aber vertretbar. Also wirklich gute Vorhersagen. Frühere Studien in der Literatur hatten genau diesen Befund immer wieder als Beweis für die Prognosefähigkeit von KI-Modellen gewertet. Das Problem: Diese frühere Forschung testete ausschließlich dieses pseudohistorische Setting. Das heißt, sie haben nie gefragt, wie verhält sich das Modell, wenn es wirklich etwas prognostizieren soll, das noch gar nicht eingetreten ist. Ja, man hat so klassisches Backtesting gemacht. Die Forscher messen die Prognosequalität mit 2 Standardmetriken. Dem mittleren quadratischen Fehler, also wie weit die Prognose im Durchschnitt von der Realität entfernt liegt, und dem mittleren Richtungsfehler, also wie oft das Modell falsch liegt, wenn es um die simple Frage geht: Steigt die Inflation oder fällt sie? Das Ergebnis im historischen Pseudo-Setting, also vor dem Wissensschnitz, das Wissen, wie sagt man, würde man das übersetzen? Wissensschnittdatum des Modells. Ja, also ihr könnt ja immer gucken, welche Daten verwendet das Modell. ChatGPT ist in etwa doppelt so ungenau wie das Cleveland Fed Modell. Das ist nicht gut, aber man könnte auch sagen, das ist im Bereich des okay. Insbesondere, weil wir davon ausgehen dürfen, dass es mittlerweile in ganzer Ecke besser ist. Das Ergebnis im historischen Pseudo-Setting nach dem Datum, an dem die historischen Daten für ChatGPT enden, also die Daten, bei denen ChatGPT weniger sicher ist, ob es sie kennt, da ist der Fehler des KI-Modells fast 13 Mal so hoch wie der des Cleveland Fed Modells. Der Richtungsfehler ist 8-mal so hoch. Und im echten Out-of-Sample, also bei tatsächlich zukünftigen Daten, die ChatGPT zum Zeitpunkt der Befragung schlicht noch nicht kennen konnte, die Zukunft, der Fehler liegt beim 7-fachen, das ist dieser Quotient, des Cleveland Fed Modells. Das Modell liegt also in mehr als der Hälfte falsch, wenn es um die Richtung der Inflationsveränderung geht. Mehr als die Hälfte der Fälle heißt, selbst wenn man eine Münze geworfen hätte, hätte man häufiger richtig gelegen als das Modell. Und das ist natürlich ernüchternd. Die Forscher haben hier ein ziemlich aufschlussreiches Muster erkannt. Wenn man sich die 12-monatigen Prognosekurven von ChatGPT im echten Out-of-Sample-Zeitraum, also die Zukunft betreffend, ansieht, dann fällt auf, diese Prognosekurven verlaufen nahezu parallel zueinander. Das bedeutet also, dass das Modell im Juni 2024 ungefähr dieselben Inflationszahlen für die nächsten 12 Monate vorhersagt wie im Oktober 2024 oder im März 2025. Obwohl sich genau in diesem Zeitraum die tatsächliche Inflationslage total verändert hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist die große Stärke. KI hält seinen stabilen Trend, aber das ist eben keine Stärke, sondern das ist blind. Ein Prognosemodell, das nicht auf neue Informationen reagiert, das also die Realität gar nicht aktualisiert, ist ja kein Prognosemodell, sondern orientiert sich offensichtlich immer an demselben Mittelwert. Das Cleveland-Fed-Modell hat natürlich reagiert. Ja, es passt sich dann an, wenn neue Daten reinkommen. Das erleben wir momentan gerade wieder. Und das ist natürlich extrem wichtig für jeden, der diese Informationen nutzen möchte. Und das ist der Unterschied zwischen einem Modell, das tatsächlich prognostiziert, in diesem Fall dieses Cleveland-Fed-Modell, und einem Modell, das letztlich seine Trainingsdaten komprimiert wiedergibt. Und da gab es noch ein Problem, welches im Laufe der Studie aufgefallen ist. Denn man könnte ja sagen, ja, aber diese pseudohistorischen Ergebnisse, also das Backtesting, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das heißt also, grundsätzlich muss dieses Modell doch eine Fähigkeit haben, die Zukunft vorherzusehen. Und jetzt kommt der wahrscheinlich ernüchterndste Teil der Studie. Laut den Forschern gibt es starke Indizien, dass die vermeintlich guten historischen Prognosen gar keine Prognosen sind, sondern, wenn man so will, ein Datenleck. ChatGPT wird gebeten, die Inflation für Mai 2022 vorherzusagen mit dem Ausgangspunkt Mai 2021, Backtesting. Im Mai 2021 hatte die US-Inflation in den 10 vorangegangenen Jahren nie 5% überschritten. Das heißt also, eine vernünftige Prognose hätte genau in diesem Bereich liegen müssen. Stattdessen hat ChatGPT in 17,5% seiner Antwort einen Wert von 8,6% genannt. Die tatsächliche Inflation im Mai, also nochmal, nur das ist nämlich ein entscheidender Punkt, um auch zu wissen, wo stehen wir und wo stehen wir nicht. Wenn ChatGPT sagt, aufgrund vergangener Daten, ja, das passiert ja beim Backtesting, gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der 11. Datenpunkt so ähnlich aussieht wie 10 zuvor völlig gleiche. dann ist das etwas, was man von so einem Modell erwarten würde. Im Übrigen auch von einem FAT-Modell. Das ist eine statistische Signifikanz, die ist aussagekräftig. Stattdessen hat ChatGPT aber gesagt 8,6%, also viel mehr. Und die tatsächliche Inflation im Mai lag bei 8,5%. Das heißt also, das Modell hat mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, so die Forscher, gar nichts prognostiziert aus den vergangenen Daten. Es hat einfach diese Zahl, obwohl das nicht Teil des Prompts war, einfach aus seinen Trainingsdaten abgerufen. Das heißt, die Aufforderung, keine Informationen nach dem Ausgangsdatum zu verwenden, hat das Modell einfach ignoriert. Und das ist natürlich ein fundamentales Problem für die bisherige Forschungsliteratur zu KI-Prognosen. Wenn Studien behaupten, Large Language Modelle seien gute Prognostiker, weil sie historische Daten gut nachvollziehen, dann könnte der Großteil dieser Ergebnisse, ganz einfach auf einem Datenabruf beruhen. Das heißt also, das Modell hat die Antwort ja gewusst. Die Aufforderung lautete zwar, ignoriere das, aber das Modell hat nicht gerechnet. Es hat sich einfach an diese Daten erinnert. Und das allein wäre natürlich interessant und wird wahrscheinlich Wasser auf die Mühlen derer sein, die sagen, ja, weil KI hier eine Art Bewusstsein entwickelt. Ich will dem nicht widersprechen. Es geht heute darum, dass ganz offensichtlich diese Modelle nicht besonders gut Dinge vorhersehen können bisher. Zumindest nicht Dinge, die in der Zukunft liegen, und alle anderen wissen wir selber. Das heißt, diese Befunde, das lässt sich nicht nur auf Inflationsprognosen beschränken, sondern auch auf Börsenkurse. Es ist einfach eine strukturelle Eigenschaft von Sprachmodellen. Sie können Wissen komprimieren. Sie können aber noch keine Prognosen erstellen. Und das ist auch klar, denn sie arbeiten ja mit enormen Daten, die aber alle bereits allen bekannt sind. Sie verarbeiten sie nur schnell. Es sind ja keine neuen Daten. Es ist kein Antizipieren. Prognosen erfordern ja die Verarbeitung neuer, noch nie gesehener Informationen in Echtzeit unter unsicheren Bedingungen, ohne Rückgriff auf irgendeine Antwort. Der Trugschluss der Rückwärtsvalidierung ist real und verbreitet. Wenn ein KI-System gut aussieht, weil es historische Daten gut repliziert, beweist das aber nichts über seine Prognosefähigkeit. Und das sage ich euch auch deshalb, weil genau das derzeit im Graumarkt wahnsinnig häufig zu sehen ist. Ich kann oft die Kurse dieser oder jener Krypto-Projekte vorhersagen. Ich glaube, da wir gerade gesehen haben, dass, ich glaube, auf Grok ist es jetzt möglich, innerhalb von einer Minute theoretisch einen Avatar zu erstellen, der ziemlich genau meine Stimme nachmacht. Auf der einen Seite, lassen wir das, ob das so sinnvoll ist ohne Regulierung. Aber damit ist natürlich, das ist ein weiterer Gamechanger, wenn es um Fake-Profile geht. Und denkt immer daran, nur Informationen können einen schützen. Und wenn man jetzt hier weiß, dass KI momentan nicht gut prognostizieren kann, vielleicht sogar gar nicht prognostizieren kann, dann sollte einen das davor schützen, irgendjemandem zu glauben, der sagt, mit diesem Modell sehe ich diese Kurse hervor. Das Schweigen der Modelle über diese Unsicherheit ist übrigens ein anderes Problem. Also, ChatGPT produziert im echten Out-of-Sample-Setting Prognosen, die kaum variieren. Und das wiederum führt dazu, dass man den Eindruck hat, das ist aber sehr viel Stabilität, das ist kompetenzerweckend. Aber tatsächlich ist das das Zeichen eines Modells, das es eben nicht weiß, aber es tut so, als ob. KI ist für Investoren absolut nicht nutzlos. Ja, gar nicht nutzlos. Das Gegenteil ist richtig. Nur der Nutzen liegt an völlig anderer Stelle. Große Mengen unstrukturierter Informationen zu verarbeiten, Geschäftsberichte, Transkripte von Analystenkonferenzen, wie viele Videos, Podcasts und ich mittlerweile konsumieren kann, weil ich mir einfach das Transkript anschaue und zusammenfassen lasse. Es ist ein Wahnsinn. Mir ist schon klar, dass ich das Bottleneck der Informationsverarbeitung bin. Regulatorische Dokumente, diese SEC-Filings, wer hat denn Lust, das zu lesen? Funktioniert exzellent, Branchenberichte. Also ich würde fast bedeuten, dass ich eine Woche Analysearbeit heute in 1 bis 1,5 Stunden durchbekommen. Und das ist ein wahnsinniger Geschwindigkeitsvorteil. KI ist sehr gut darin, Bewertungsrahmen, die man einmal vorher definiert hat, ohne emotionale Verzerrung anzuwenden. Es gibt kein Bias in der Regel, das heißt keine irgendeine Art, und man muss das allerdings auch ein bisschen in den Prompt unterbringen, ja, also dass es kritisch sein soll und, aber es würde jetzt seine Meinung nicht anpassen, nur weil sie gerade nicht in das eigene Portfolio passt. Zusammenhänge hinaus historischen Daten zu erkennen, das ist ebenfalls sehr interessant. Aber was KI eben nicht kann, und das ist das, was diese Studie empirisch sehr überzeugend darlegt, ist das Prognostizieren von etwas, das noch nicht eingetreten ist, auf Basis echter neuer Informationen. Es versteht die Muster aus der Vergangenheit, es versteht aber nicht die Zukunft. Das ist zumindest der Status quo. Und wie ich an anderer Stelle schon gesagt habe, ich möchte mich bei allen KI-Modellen an dieser Stelle ausdrücklich bedanken für ihre Arbeit. Ich unterstütze das auch finanziell. Und insofern bitte, falls das irgendwie zu... KI wird ja nicht ärgerlich, ne? Aber wenn, ich habe einen Rasenmäherroboter, während mein Nachbar, der nutzt keine KI und ich glaube, der hat auch keinen Rasenmäherroboter. Also, falls ihr auf einen sauer sein wollt, zum Nachbarn mit den Drohnen bitte. Nein, Spaß beiseite. Ich mache hier mal Spaß. Also, das war's für heute. Wir hören uns. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und abschließend nochmal der Hinweis, bitte jetzt ganz kurz die Zeit nehmen, diesen Podcast zu abonnieren, vielleicht auch zu bewerten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.